Ja, jetzt wurde ja von unserem Koalitionspartner, vor allem von den Grünen, in den letzten Wochen sehr stark erklärt, dass wir tatsächlich dieses Gasproblem haben, allerdings kein Stromproblem hätten. Immer deutlicher wird, ja, wir haben aber auch ein Stromproblem.
Die Netzbetreiber haben ja auch vorgerechnet, dass zur Stabilität des deutschen Stromnetzes auch in dieses Redispatch, also wir haben im Süden Anlagen, die hochfahren können, in den Griff zu kriegen, da helfen die AKWs. So, und die haben in bestimmten Stresssituationen, also wenn man auch Worst-Case-Szenarien angeht, haben die ihre Berechtigung und dann sind wir darauf angewiesen. Das haben sie ja schön dargelegt und ich halte das auch für sehr belastbar, was die Netzbetreiber da ausgewiesen haben. Insofern, glaube ich, haben die AKWs da tatsächlich eine Rolle und zwar die im Süden insbesondere.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Ja, herzlich willkommen heute zur Zukunftsmusik mit einem ganz, ganz aktuellen und auch ernsten Thema und der wohl, Frau mit dem größten Ballast auf den Schultern im Moment in der Bundesrepublik, die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, Barbie Haller, ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, liebe Barbie, und schön, dass du Zeit gefunden hast, dich mit mir darüber zu unterhalten, was gerade bei der Bundesnetzagentur alles an Themen ansteht.
Ja, danke. Schönen Grüße aus Bonn.
Ja, ich habe ja irgendwie mal gedacht, als wir diese Legislaturperiode begonnen haben, dass das Hauptthema, mit dem ich mit der Bundesnetzagentur zu tun haben werde, das Thema Digitalisierung sein wird. Das ist jetzt irgendwie ganz weit in den Hintergrund getreten, obwohl es nicht unwichtiger geworden ist. Und im Moment redet ganz Deutschland zu Recht darüber, wie kommen wir über diesen Winter? Wie kommen wir über diesen Winter?
Naja, also hoffentlich kommen wir erstmal gut durch diesen Winter, aber wir sehen ja jetzt auch schon, unabhängig jetzt, wie kalt oder warm dieser Winter wird, die Belastungen der Bevölkerung sind ja jetzt schon immens und die werden in den nächsten Wochen und Monaten wirklich auch nochmal sehr stark spürbar werden für jede Bürgerin, jeden Bürger, der neue Abschlagszahlung bekommt und Post von seinem Energieversorger bekommt, wird es wirklich hart werden. Das muss man, glaube ich, jetzt schon mal konstatieren. Und ansonsten kommt es sehr darauf an, was wir noch schaffen als Vorbereitung für den Winter, wie hart es dann wird. Also es hängt vor allem daran, ob wir alle gemeinsam, Industrie und deutsche Haushalte, Sparanstrengungen umsetzen können. Und es hängt davon, ob wir genug Importe haben. Und da wir wissen, dass aus Russland die Importe wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, müssen wir dafür sorgen, dass wir genug Importe aus dem Ausland haben. Und da ist ja viel in der Diskussion die Frage von flüssigem Gas, LNG und die Frage, wie man das anlanden kann und nach Deutschland transportieren kann. Und das ist einer der Hauptpunkte, an dem auch wir arbeiten und die Bundesregierung arbeitet. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, um gut durch den Winter zu kommen.
Ja, das ist tatsächlich alles, was uns ja im Moment auch beschäftigt. Und wir haben ja schon große Kraftanstrengungen unternommen. Die unterstützen wir natürlich auch als Parlamentarier. Die schnelle Errichtung von den LNG-Terminals war ein Baustein dazu. Am Wochenende ist Nord Stream 1 in die Wartung gegangen, erneut, relativ überraschend ja für viele von uns. Und bis heute kommt auch kein Gas mehr dadurch. Und ich habe gerade rausgehört, und du rechnest auch nicht mehr damit, dass Gas durch diese Leitung kommt. Und das stellt uns natürlich nochmal vor neue Herausforderungen, aber gleichzeitig steigen natürlich die Speicherfüllstände, weil wir ja auch Gas mittlerweile aus anderen Quellen beziehen. Wie hoch sind die Füllstände und was bedeutet das?
Also da sind wir ganz froh tatsächlich, dass wir einen Füllstand jetzt von 86% haben der deutschen, also insgesamt aller deutschen Speicher. Und das ist wirklich sehr viel. Normalerweise haben wir Höchststände auch von 85% jetzt in den letzten Jahren gesehen. Also wir sind da wirklich jetzt auch schon im Vergleich zu den letzten Jahren auch sehr hoch. Aber das müssen wir auch, um uns zu wappnen auf den Winter. Das bedeutet, also wir werden jetzt alles dafür tun, dass die Speicher noch weiter gefüllt werden, bis auf 95%. 100% ist eher so ein technischer Punkt. Also wenn wir bei 95% Anfang, Mitte November landen, ist das, glaube ich, das Maximum, was man erreichen kann. Und dann muss man sagen, Die Speicher fassen ungefähr 240 Terawattstunden. So, und jetzt haben wir pro Tag in Deutschland im Winter so einen Verbrauch zwischen 3-4 Terawattstunden. So, da kann man schon so ein bisschen draus rauslesen. Also ein Monat sind ungefähr 100 bis 130 Terawattstunden, je nachdem, wie kalt es wird und je nachdem, wie viel eingespart wird. Und daran kann man so ein bisschen bemessen, wie das Ganze in Relation steht. Jetzt werden aus deutschen Speichern teilweise auch ausländische Kunden versorgt. Das ist auch nichts Schlimmes, ne? Wir leben ja im europäischen Binnenmarkt. Aber man kann nicht wirklich ausrechnen zu sagen, naja, die Speicher reichen jetzt insgesamt für x Monate. Aber wenn man es dann doch versucht, dann ist man eben ungefähr bei 2 Monaten. Und wir wissen, der Winter, der ist in Deutschland einfach länger als 2 Monate. Und insofern reicht das nicht. Muss es aber auch nicht. Wir haben ja auch tatsächlich Importe aus den Niederlanden, Norwegen und so weiter. Also wir rechnen damit, wenn wir alle gemeinsam 20% einsparen, wir 2 große LNG-Terminals an Land bekommen und wir auch Verbrauchsreduzierungen im Ausland sehen, dann werden wir es ohne Lastabschaltung auch durch den Winter schaffen. Aber das ist eine große Kraftanstrengung und kostet wirklich viel Geld.
Und das ist ja im Moment, jetzt hat der Bundeskanzler heute Morgen in seiner Erklärung zum Haushalt gesagt, er rechnet damit, dass im Januar das erste LNG-Terminal auch in Betrieb gehen kann. Das sind natürlich wirklich auch, also es ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn man mal überlegt, wie lange normal heute Bauzeiten auch für ganz normale Projekte irgendwie im privaten Bereich sind. Das ist ja, da wird einem, glaube ich, mal so ein bisschen deutlich, wie viel Leistung da auch gerade von allen erbracht wird, um das in der Kürze der Zeit auch hinzubekommen. Trotzdem wollen wir es alle irgendwie noch schneller haben, weil du hast das richtig angesprochen. Im Moment habe ich so das Gefühl, die Leute sind wirklich sehr, sehr verunsichert in der Praxis. Wenn man mit den Menschen spricht, wissen sie nicht so ganz, ne, wie wird das? Weil du hast wichtigerweise auch die Kostenseite angesprochen, ne? Und die Frage ist ja wirklich, wie schaffen wir das, da auch den Leuten eine gewisses Vertrauen zu geben, dahingehend, dass man wirklich über diesen Winter kommt und alles tut. Und das ist was uns politisch ja auch sehr umtreibt.
Ja, also ich glaube, das muss man machen, dass man sagen muss, wir tun vom Parlament, von der Regierung, von allen Behörden, die staatlicherseits da unterwegs sind, wirklich alles, was wir können. Ja, also wir sorgen uns wirklich so wenig, wie in den letzten Jahrzehnten über bürokratische Prüfmechanismen. Natürlich auch mit dem mit Unsicherheiten verbunden und wir gehen Risiken ein und bei Planfeststellungsverfahren werden bestimmte Prüfungen überhaupt nicht mehr gemacht. Wir prüfen auch nicht mehr so ganz genau sozusagen, was verbauen die da, die Netzbetreiber, sondern wir sagen einfach nur, macht einfach schnell. Ja, und das ist ein gewisses Risiko, dass da vielleicht auch mal was schief geht oder mal was stockt oder wie auch immer, aber die Risiken müssen wir eingehen und das machen wir, glaube ich, alle gemeinsam und wir bereiten uns auch für den Fall sehr stark vor, was passiert, wenn es doch nicht reicht. Aber ich glaube, man kann sagen, so viel Kraftanstrengung wie jetzt, unabhängig vom russischen Gas zu werden, so viel Kraftanstrengung hat wahrscheinlich die ganze Bundesrepublik in den letzten Jahren nicht unternommen, um irgendein Ziel zu erreichen. Das ist ein schwacher Trost für die Leute, die dann einfach vor riesengroßen Rechnungen stehen. Aber ja, man muss dann wirklich tatsächlich da als Gesellschaft gemeinsam durchkommen, weil das ist tatsächlich der Preis für eine Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben und die müssen wir versuchen, über die nächsten Jahre abzubauen und einfach unsere Energieversorgung auf neue Grundlagen zu stellen.
Ja, jetzt wurde ja von unserem Koalitionspartner, vor allem von den Grünen, in den letzten Wochen sehr stark erklärt, dass wir tatsächlich dieses Gasproblem haben, allerdings kein Stromproblem hätten. Immer deutlicher wird, ja, wir haben aber auch ein Stromproblem. Deshalb ist ja diese Gasverstromung im Moment auch sehr in den Fokus geraten. Vielleicht kannst du uns mal aufklären, wie viel Gas wird denn verstromt aktuell und wie viel davon wäre vermeidbar, wenn wir mehr Kraftwerkskapazitäten auch schon am Netz hätten?
Also ehrlich gesagt habe ich die genaue Zahl jetzt nicht vor Augen, aber es wird ja viel darüber geredet, dass man einfach die Gasverstromung auch, dass man da aussteigen kann aus der Gasverstromung. Aber das ist natürlich ein Problem, weil wir ja viele Anlagen haben, die auch zur Wärmeversorgung dienen. Und wir wollen ja, dass es in den deutschen Wohnungen weiter warm bleibt. Das heißt also, diese KWK-Anlagen, Blockheizkraftwerke, kann man ganz schwer vom Netz nehmen. Das heißt, wir werden einen gewissen Bedarf an Gasverstromung haben, weil wir einfach auf die Wärmeversorgung angewiesen sind. Und das wollen wir auch nicht abschalten. Und du hast es ja angesprochen, wir müssen natürlich auch das Stromnetz stabil halten. Und weil wir nun auch viele fluktuierende Lasten, Erneuerbare im System haben, brauchen wir auch vor allem im Süden viele Kraftwerke, die spontan quasi hochfahren können und die für einen Ausgleich sorgen können im deutschen Netz. Und das sind eben oft auch Gaskraftwerke und auch die müssen da sein, um im Zweifel Stabilität sicherstellen zu können, weil wir wollen eben nicht, dass aus sozusagen ganz viel Gasausstieg auch noch ein Stromproblem wird. Und deshalb ist das Ganze so ein bisschen, ja, mit Vorsicht zu genießen. Und wir achten da sehr darauf, dass das jetzt nicht gesagt wird, wir müssen jetzt komplett aus der ganzen Gasverstromung rausgehen, weil sonst haben wir auch keine Stabilität im Stromnetz.
Also wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema, was natürlich in medialen Schlagzeilen immer sehr einfach dargestellt wird. Und deshalb unterhalten wir uns ja auch, weil ich mir wünsche, dass die Menschen auch verstehen, dass es wirklich sehr komplex ist und dass man sich sehr viele Gedanken im Hintergrund auch macht. Und wir machen uns ja auch politisch viele Gedanken, nämlich auch, es gibt eine Kontroverse auch innerhalb der regierungstragenden Koalitionsfraktion darüber, ob die Kernkraftwerke weiterlaufen sollen über den 31. Dezember hinaus oder eben nicht. Und jetzt hat Herr Habeck ja einen Stresstest gemacht und hat gesagt, okay, die zwei Kraftwerke im Süden möchte er in einer Notfallreserve halten. Auch unter dem Aspekt der Netzstabilität, den du gerade genannt hast. Jetzt ist mir aber nicht so ganz klar, weil man ein Atomkraftwerk ja offensichtlich nicht an- und ausschalten kann und zuschalten kann, so flexibel wie das ein Gaskraftwerk kann, ob das wirklich dazu geeignet ist oder ob das eher doch ein Grundlastelement sein könnte, die Kernkraft, die man einfach dann auch noch eine Zeit lang im Netz hält, um einfach auch auf der einen Seite die Versorgungssicherheit zu sichern und auf der anderen Seite tatsächlich auch dieses Kostenargument, was ja im Moment von Gas bestimmt wird und ja wahnsinnig hoch ist, dann auch in den Griff zu bekommen. Also ohne dir jetzt eine politische Aussage abbringen zu wollen in deiner Funktion als Vizepräsidentin, einfach mal um dieses technische Verständnis vielleicht auch so ein bisschen zu generieren.
Also tatsächlich ist ja die Frage, worauf was will man mit dem Weiterbetrieb, ne? Und wenn man die Netzbetreiber haben ja auch vorgerechnet, dass zur Stabilität des deutschen Stromnetzes auch in dieses Redispatch, also wir haben im Süden Anlagen, die hochfahren können, in den Griff zu kriegen, da helfen die AKWs. So, und die haben in bestimmten Stresssituationen, also wenn man auch Worst-Case-Szenarien angeht, haben die ihre Berechtigung und dann sind wir darauf angewiesen. Das haben sie ja schön dargelegt und ich halte das auch für sehr belastbar, was die Netzbetreiber da ausgewiesen haben. Insofern, glaube ich, haben die AKWs da tatsächlich eine Rolle und zwar die im Süden insbesondere. Ich glaube, da ist schon auch nochmal ein Unterschied, auch wenn man natürlich da auch unterschiedlicher Sicht auf die Frage haben kann, jetzt zwei oder drei, aber die im Süden haben jedenfalls tatsächlich eine netzstabilisierende Wirkung. Das glaube ich schon. Und dann ist eben die andere Frage, und die ist natürlich im Stresstest nicht untersucht worden, haben die AKWs auch einen Einfluss oder der Weiterbetrieb auch einen Einfluss auf den Strompreis? Da sagen viele nein, denn wir haben ja jetzt viel über so eine Merit Order gelernt und dass immer das teuerste Kraftwerk den Preis setzt und dass das ganz oft Gaskraftwerke sind. Aber das ist natürlich eine Betrachtung, die nur punktuell ist. Es gibt ja auch Zeiten, in denen die Gaskraftwerke nicht die preissetzende Kraftwerke sind, beziehungsweise die Atomkraftwerke auch Gaskraftwerke aus der Merit Order verdrängen würden. Das heißt also, ich glaube schon, dass es einen Preiseffekt geben kann. Der mag nicht besonders groß sein, aber wenn man ihn erreichen will, dann hat es auf jeden Fall einen Effekt. Das glaube ich schon.
Ja, das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt auch stehen, die Menschen mitzunehmen. Das gelingt halt nur, wenn wirklich klar ist, dass auch alle Anstrengungen unternommen wird. Davon bin ich fest überzeugt. Deshalb finde ich auch erstmal die Positionierung richtig und auch die treibende Wirkung richtig zu sagen, wir müssen uns wirklich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, tatsächlich auch über eine Laufzeitverlängerung an der Stelle zu sprechen und nicht die drei Kraftwerke jetzt zum 1. Januar abzustellen und zwei davon eine Notreserve zu überführen, weil ja das erstmal auch nochmal Leistung rausnimmt aus dem jetzt momentanen Zustand. Und das ist so ein bisschen die Frage, die mich tatsächlich umtreibt. Führt das vielleicht sogar noch dazu, dass wir ab Januar eine größere Menge Strom aus Gas erzeugen müssen, wenn die Atomkraftwerke abgestellt werden sollten, wie es jetzt im Moment vorgesehen ist?
Also tatsächlich spart der Weiterbetrieb der AKWs ja auch Gas. Man muss sagen, im fast Promille-Bereich. Also es ist wenig. So, Jetzt kann man das aber so oder so bewerten. Ne? Wenn man sagt, wir brauchen aber wirklich jedes Molekül Gas, dann kann man sagen, ja, wenn jetzt klar ist, es hilft, dann spricht das dafür, dass es Sinn macht. Wenn man sagt, es ist aber nur sehr wenig, dann kann man sagen, die Wirkung ist einfach gering. Ne? Und das ist eine politische Bewertung. Wie schaut man jetzt da drauf? Also ich glaube, deshalb, wie gesagt, jetzt hat man wenigstens Zahlen und kann sagen, ja, es gibt eine Wirkung, aber die ist klein. Und dann muss man das politisch bewerten, wie man da drauf schaut.
Das ist die Aufgabe, die steht uns jetzt bevor. Eine Frage, die ich an dich noch hätte, wäre die Frage wirklich nach den Szenarien. Ich komme ja aus der Landwirtschaft. Ich weiß, dass das Wetter einem manchmal übel mitspielt. Und keiner weiß, wie der Winter wird, ganz ehrlich. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Erfahrungen, auch aus der Vergangenheit von wirklich harten Wintern, wo mal 2 Wochen minus 20 waren, erinnere ich mich noch. Das ist irgendwie vielleicht 12-14 Jahre her. Und natürlich auch sehr, sehr milde Winter, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch unterschiedliche Szenarien jetzt da mitdenkt. Und so ähnlich, wie das ja jetzt auch in diesem Stresstest mitgedacht wurde, dann euch unterschiedliche Gedanken macht darüber, was für Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen sind. Und du hast das Thema ganz am Anfang angesprochen, der Einsparungen und was das auch für eine Auswirkung auf diese Sparanstrengungen haben muss.
Ja, das ist wirklich, wirklich erheblich, weil eben die Hälfte des Gases im Winter wird von privaten Haushalten einfach verbraucht. Ne? Und jetzt sozusagen, ganz egal wie der Winter wird, wir müssen einfach mit dem Gas, was dann kommt, klarkommen. Und je nachdem, wie hart der Winter ist, desto stärker müssen die Sparanstrengungen sein. Das ist einfach leider so. So. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir einen ganz großen Teil der Bevölkerung mitnehmen und die sagen, ich stelle meine Heizung so ein, dass ich 2 Grad spare, ne? Oder ich versuche, ich weiß nicht, den Hobbyraum nicht mehr zu heizen und ich versuche irgendwie im Flur nicht mehr zu heizen und vielleicht muss ich das Arbeitszimmer auch nicht so stark heizen, weil ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel im Homeoffice bin. Wenn die Leute solche Entscheidungen treffen und bewusst einfach schauen, wie ist denn meine Heizung eingestellt, dann schaffen die Leute auch die 20%. Ne? Und dann schafft man auch die 2 Grad, ohne dass wir wirklich hier eine Lage haben, wo die Leute sagen, ich muss wirklich tief in meine Lebensumstände irgendwie eingreifen. Ne? Und ich glaube, auf diesem Weg kann man ganz viele Leute mitnehmen und dann ist das wirklich ganz, ganz großer Schritt, dann auch tatsächlich diese Unabhängigkeit zu erreichen. Ne? Und dann eben dafür zu sorgen, dass nicht in Deutschland wirklich auch behördlich irgendwie eingegriffen werden muss und irgendein Unternehmen auch seinen Verbrauch reduzieren muss. Und da hängt natürlich auch wirtschaftlich einfach ganz viel dran. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
Und das ist ja auch eine Aufgabe der Bundesnetzagentur. Und das ist auch ein Thema, was viele Unternehmen in der Praxis umtreibt, wie überhaupt nachher diese Abschaltreihenfolge erfolgen sollte, wenn sie notwendig werden müsste. Und ob sie selbst betroffen sind, was ist systemrelevant? Das sind ja alles Fragen, die ja irgendwie keiner gedacht hat noch vor einem Jahr, dass man sich die jemals mal stellen muss und die jetzt ja auch irgendwie tagtägliches Geschäft der Bundesnetzagentur geworden sind. Wie geht man denn damit um bei euch?
Also wir machen uns darüber wirklich extrem viele Gedanken und man kann sagen, was sozusagen die Leitlinie ist, ist, dass wir im Gesetz auch 2 Kategorien von Kunden haben. Wir haben geschützte Kunden, wir haben nicht geschützte Kunden. Ich sage aber gleich noch, dass nicht geschützte Kunden nicht heißt, wir schalten die alle ab. Ne? So, mal vorweg. Und bei den geschützten Kunden ist es so, das sind sozusagen alle Haushaltskunden, die nicht gemessen sind. Ne? Also ganz normale Mieter, ganz normale Wohnungen, ganz normale Einfamilienhäuser, auch ganz normale Kleingewerbe, die meisten Gastronomiebetriebe, Hotels und so weiter, die nicht wirklich einen großen Verbrauch haben. Die fallen alle unter geschützte Kunden, alle Krankenhäuser, Sozialeinrichtungen, Schulen, Universitäten, Ähnliches. Da haben wir auch jetzt eine Veröffentlichung zu gemacht, um auch viele Kommunen fragen ja danach, um denen ein bisschen Sicherheit zu geben. Und was bedeutet es, wenn die geschützt sind? Das bedeutet, wir können nur in gewissen Komfortbedarf eingreifen. Das heißt also, das haben wir ja auch, in der Politik wird das ja auch diskutiert, Betrieb von Saunen, Pools und so weiter. Und auch eben eine gewisse Wärmereduzierung, also dass einfach Leute wirklich nicht auf 22 oder 25 Grad heizen, sondern vielleicht auf 21, 20 Grad. So, also Komfortbedarfe, die sind sozusagen da erfasst. Und da sagen wir auch in allen Bereichen kann man bestimmte Komforteinschränkungen machen oder die müssen im Zweifel hingenommen werden.
Aber das so, kann man ja, kann man das, aber kann man das tatsächlich nachher auch kontrollieren oder geht das dann nur über den Appell?
Das kann man ganz schwierig kontrollieren. Da ist es so ein bisschen wie in Corona-Zeiten, dass wir darauf angewiesen sind, dass dann auch tatsächlich die Masse der Bevölkerung mitzieht. Aber wir unterhalten uns auch viel mit dem RKI oder dem BBK, um auch herauszufinden, wie viele Menschen machen mit. Und ich glaube, wenn sich die Maßnahmen in einem vernünftigen Maß halten und erklärbar sind, dann machen ganz viele Leute mit und das reicht dann auch. Ja, also das bringt die entsprechende Masse und das bringt die entsprechende Einsparung. Da kommt es immer darauf an, dass die Maßnahmen gut erklärt werden und auch nicht sozusagen die Leute das Gefühl haben, es gibt unterschiedliche Belastungen, ne? Unterschiedliche Belastungen zwischen Haushalten und Industrie, unterschiedliche regionale Belastungen, unterschiedliche Belastungen, je nachdem, was ich für einen Job habe oder was auch immer. Also das ist eine große Erkläraufgabe und im Zweifel eine Fairnessaufgabe und da versuchen wir uns jetzt Leitlinien sozusagen zu erstellen, die uns dabei helfen. Aber tatsächlich ist es so, der Fokus liegt bei uns auf der Frage, welche nicht geschützten Kunden könnten wir denn im Verbrauch reduzieren? Nicht geschützte Kunden sind eben alle gemessenen Industriekunden und da gibt es natürlich welche, die Gas verbrauchen, um sehr wichtige Güter herzustellen. Also die auch lebenswichtig sind. Denken wir an bestimmte Medizinprodukte, Insulinherstellung, na, von wirklich lebenswichtigen Medikamenten oder Nahrungsmittelversorgung. Solche Bereiche sind Bereiche, die teilweise viel Gas verbrauchen. Ne? Die Pharmaindustrie verbraucht viel Gas, die Lebensmittelindustrie verbraucht viel Gas und gleichzeitig lebenswichtig sind für die Versorgung der Bevölkerung. Und andererseits gibt es Unternehmen, die sind uns alle ganz wichtig, die Güter verbrauchen wir auch sehr gerne und die kaufen wir auch sehr gerne ein. Aber in einem Krisenfall werden wir auf bestimmte Produkte jedenfalls in einem gewissen Maß verzichten können. Ne? Also da kann man sich alles Mögliche an Luxusartikeln vorstellen. Da wird es auch zu wirtschaftlichen Einbußen kommen. Ne? Aber in einem Krisenfall über mehrere Wochen wird da die Produktion eingeschränkt werden können. Und dieser Abschätzung, wo man einschränken, ohne dass die Bevölkerung wirklich sehr wesentlich in ihrem grundsätzlichen Bedarf an Gas eingeschränkt ist und wo kann man es nicht tun. Diese Abschätzung machen die Kollegen, haben eine große Datenabfrage bei den größten gasverbrauchenden Unternehmen gestartet und lassen sich detailliert erklären, wie kann die Produktion eingeschränkt werden, wann werden bestimmte lebenswichtige Bedarfe betroffen, wann haben wir auch Schäden an den Unternehmen, die wir nicht riskieren dürfen, weil sie unwiederbringlich sind. Na, es gibt
Glashersteller,
die haben ganz, ganz große Probleme, wenn man da in einem gewissen Maß eingreift. Und da versuchen wir sozusagen Grund in unsere Entscheidung zu bekommen, um rauszufinden, was können wir machen und wo sollten wir wirklich versuchen, drumherum zu kommen.
Eine ist bestimmt sehr, sehr komplexe und schwierige Aufgabe, die da auch von den Kollegen in der Bundesnetzagentur geleistet wird. Jetzt haben wir schon sehr lange gesprochen und ich hoffe tatsächlich, dass dieses Gespräch auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhilft, dabei auch einzuschätzen, wie komplex das Thema ist. Und ich habe jetzt mal noch ein bisschen eine andere Frage zum Schluss. Die mag nicht so ganz in dieses Gespräch passen, was ja doch sehr, sehr ernst war. Aber dieser Podcast heißt ja Zukunftsmusik und deshalb ende ich auch immer mit der Frage danach, was ist denn deine Lieblingsmusik?
Meine Lieblingsmusik? Das ist eigentlich irgendwie französische Bistro-Musik oder so. Da kann man schön entspannen und da kann man ein gutes Buch bei lesen. Und genau, ich höre aber Musik tatsächlich im Moment nur bei solchen Gelegenheiten, wenn ich mal irgendwie entspannen kann, auf der Terrasse sitze und ein Glas Wein trinke und Buch lese. Und da passt sowas ganz gut dazu.
Es kommt wahrscheinlich selten genug vor im Moment.
So ist das, genau.
Ich danke dir auf jeden Fall sehr dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, den Hörerinnen und Hörern hier mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen und vielleicht die ein oder andere Frage zu beantworten, die unklar war. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt mir oder empfehlt ihn auch gerne weiter. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Dankeschön, viel Erfolg im Parlament.